Okay, wir machen da weiter, wo wir gestoppt haben. Ich habe ja schon euch vorgewarnt, dass die Übergänge werden so gleitend sein. Wir werden nicht immer mit einem Vortrag ein Thema auch abgeschlossen haben. Wir haben das Wirken des Heiligen Geistes seit Pfingsten zunächst gegenüber Christus. Da haben wir gesagt, er verherrlicht Christus, er bezeugt Christus. Dann gegenüber der Gemeinde. Steine sammeln und dann zusammenfügen, dass ein herrliches Bauwerk daraus entsteht. Und jetzt als nächstes das Wirken des Geistes seit Pfingsten gegenüber der Welt. Ich überführe die Welt. Johannes 16, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wir haben zu Hause, ich lebe jetzt im Burgenland seit mehreren Jahren, und da sind wir an einer Gemeindegründungsarbeit mit Walter Mauerhofer, haben zu Hause einen Hauskreis und da haben wir ein junges Paar eingeladen, die sind dann gekommen. Und wir lesen mit ihnen das Johannesevangelium und die beiden leben in wilder Ehe. Natürlich haben wir das überhaupt nicht angesprochen, hat ja auch keinen Sinn, jetzt darüber zu reden, wenn sie den Herrn noch gar nicht kennen. Und lesen das erste Kapitel, das zweite Kapitel, das dritte Kapitel, werden immer wärmer mit ihnen, sie fühlen sich richtig wohl. Und dann kommen wir ans vierte Kapitel und der Herr Jesus sagt, jetzt ruf mal deinen Mann. Ich habe keinen Mann. Ja, ich weiß, 5 hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Ich habe das gar nicht kommentiert, wir haben es einfach nur gelesen. Und dann kommt er zu mir her, der David, und sagt, gell, heute ist es um uns gegangen. Boah, Volltreffer. Der Heilige Geist, er hat überführt. Er spricht mit den Menschen, er öffnet ihnen die Augen. Sie sehen sich mit einmal in einem ganz anderen Licht und erkennen, womit Gott nicht einverstanden ist und wo Gott was ändern will. Inzwischen hat Gott das ganz wunderbar geklärt, diese Lebenssituation, in der sie waren. David hat sich bekehrt, sie leider nicht. Sie hat ihn dann verlassen und David war dankbar dafür. Unter Tränen hat er dem Herrn gedankt, dass Gott Ordnung geschaffen hat in seinem Leben und Dinge in Ordnung gebracht hat, die er in seiner Unwissenheit in Unordnung gebracht hatte. Genau das ist der Dienst des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, da dürfen wir wirklich auch drauf vertrauen, wenn wir im Gespräch sind mit Menschen, wenn wir vielleicht einen Traktat weitergeben. Der Heilige Geist wirkt, er ist jetzt gegenwärtig in dieser Welt und er überführt. Und wir müssen oft gar nicht so groß reden. Ist auch interessant, ich war jetzt im Sommer mit unserer Jugend in Moldawien gewesen und da war wieder so ein Fall gewesen, eine junge Schwester, die auch in wilder Ehe lebte und wir haben es auch zu dritt überlegt, wann sollen wir das ansprechen, weil sie war gerade erst umgekehrt und irgendwie hatten wir den Eindruck, die Ampel steht noch auf Rot, wir müssen es irgendwann den Stier bei den Hörnern packen, wir müssen es ansprechen, aber ich gehöre auch nicht zu den Mutigsten. Und dann irgendwie hatten wir den Eindruck, die Ampel steht noch auf Rot. Und dann mit einmal habe ich gemerkt, da ändert sich was und sie steht auf Gelb. Und dann waren wir in Moldawien, wir haben als Team jeden Morgen eine Andacht gehabt, aber vorher hatte ich noch mit den Moldawiern eine Andacht gehabt. Und an dem Morgen, da habe ich zu den Geschwistern gesagt, Geschwister, betet bitte, da ist eine Situation, die Ampel steht auf Gelb, dass der Herr sie zur richtigen Zeit auf Grün stellt. Und dann haben die moldawischen Geschwister dafür gebetet. Und dann gehe ich von dort weg und gehe zu unseren Leuten, da haben wir unsere Andacht, dann Frühstück und nach dem Frühstück kommt die Schwester zu mir und sagt, Andreas, ich muss was mit dir bereden. Da war ich natürlich ganz hellhörig. Ja, was denn, habe ich ahnungslos gefragt. Und dann sagt sie, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen auseinanderziehen. Und dann hat sie mit ihrem Freund gesprochen und hat ihm gesagt, ich möchte dem Herrn Jesus gehorchen. Das war nicht richtig. Das war bei mir Rebellion. dass ich mit dir zusammengezogen bin. Wir müssen auseinanderziehen. Und er war natürlich sehr überrascht. Und dann vor 6 Wochen, da haben wir einen evangelistischen Vortrag gehabt im Hotel Burgenland. Und da kommt er zu mir und sagt, Andreas, ich muss mit dir reden. Da habe ich natürlich auch so Hoffnungen gehabt, na, worüber wird er reden? Und dann sagt er, ich habe mich bekehrt. Und es ist gut, dass wir auseinanderziehen. Ich werde bei meinen Eltern wohnen und nächstes Jahr wollen wir heiraten. Bah, der Herr hat gewirkt. Er hat überführt. Und es war so gewaltig zu sehen. Mister, ich bin auch wirklich ein bisschen drumherum gedruckst, weil ich nicht so ein Mutiger bin. Aber Gott hat gewirkt. Durch den Heiligen Geist hat er an den Herzen gewirkt und hat überführt. Und auf diesen Dienst dürfen wir vertrauen. Gut, das ist der Dienst des Heiligen Geistes gegenüber der Welt. Nun auch wieder ein paar Fragen zum Nachdenken zu diesem Komplex, das Arbeitsfeld des Heiligen Geistes. Die erste Frage, erkläre den Unterschied zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes vor und dem Wirken des Heiligen Geistes seit Pfingsten. Wie passt hierzu der Vergleich zwischen einem Segelboot und einem Motorschiff? Wie gesagt, das könnt ihr dann einfach zu Hause euch diese Fragen zu Gemüte führen. Die nächste Frage, wie könnte man das Wirken des Geistes gegenüber Jesus bezeichnen? Was bedeutet das für unsere Anbetungspraxis in Lied und Gebet? Die dritte Frage, inwiefern illustriert 1. Mose 24 das Wirken des Geistes gegenüber der Gemeinde? Ein ganz interessantes Kapitel. Und die vierte Frage, inwiefern hilft dir der Heilige Geist in der Auseinandersetzung mit der Welt? Hast du dabei seine Hilfe konkret erlebt? Und jetzt kommen wir zu dem dritten Unterthema in diesem Hauptthema, nämlich die Beziehung des Heiligen Geistes zu dir, ganz persönlich. Wie wirkt er in deinem Leben? Meine Beziehung zu dir, wie gesagt, das Hauptthema lautet ja, der Heilige Geist stellt sich vor, deswegen habe ich das immer in der ersten Person. Meine Beziehung zu dir vor deiner Erlösung, meine Beziehung zu dir bei deiner Erlösung und meine Beziehung zu dir nach deiner Erlösung. Zunächst meine Beziehung zu dir vor deiner Erlösung. Und das ist das, was wir eben schon hatten, denn vor deiner Erlösung warst du ein Teil der Welt. Du hast dich nicht unterschieden, du hast gedacht wie die Welt, du hast empfunden wie die Welt, du hast dieselben Maßstäbe gehabt wie die Welt, alles wie in der Welt. Und der Heilige Geist ist eingebrochen in dein Leben und hat dich in eine heilsame Unruhe gestürzt. So habe ich das erlebt. Wie der Heilige Geist wirklich aus heiterem Himmel, wie ein Blitzschlag in mein Leben hineingesprochen hat. Ich habe damals keine Ahnung gehabt, dass es der Heilige Geist war. Ich wusste nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Hast du eine Kirche gehört, um Pfingsten, so weiter. Aber das war ganz eindeutig. Ich werde irgendwann heute noch darüber berichten. Vor deiner Erlösung hat der Heilige Geist dich schon deiner Sünden überführt und in eine heilsame Unruhe gestürzt. Das ist dieser Vers, den wir eben hatten. Wo das Gewissen mit einmal anfängt auszuschlagen, wo man mit einem Mal merkt, was man alles verkehrt gemacht hat und man kann sich's gar nicht erklären, bis jetzt hat mich das kalt gelassen. Ich habe einfach so drauf losgelebt und woher kommt das mit einmal, dass mit einem Mal mein Gewissen in Unruhe gerät? Es ist ja dasselbe Gewissen, was ich vorher hatte. Ja, aber jetzt wirkt der Heilige Geist an dem Gewissen und er lässt dir keine Ruhe. Und so hast du schließlich den Herrn gefunden. Vor der Erlösung wirkt der Heilige Geist darin, dass er uns in eine heilsame Unruhe stürzt, in eine heilsame Unzufriedenheit. Dem einen verschlägt es die Sprache, mir hat es nicht die Sprache verschlagen, mir hat es das Pfeifen verschlagen. Ich habe immer gepfiffen, zur Zeit und zur Unzeit. Manchmal habe ich die Leute auch genervt, immer so durch die Gegend marschiert. Aber als dann der Heilige Geist mich meiner Sünde überführt hat, da hat es mir wirklich das Pfeifen verschlagen. Und als ich mich bekehrt habe, da sagt meine Mutter zu mir, was ist mit dir passiert, du pfeifst wieder. 2 Jahre lang hatte ich nicht gepfiffen, mit einmal wieder. Es gibt ja alles Mögliche im Geist, die Charismatiker würden jetzt sagen, ich habe das Pfeifen im Geist gehabt, das war es nicht. Aber Es war für meine Mutter ein Indiz, da ist was passiert. Da war eine Unruhe in mir, die mir das Pfeifen verschlagen hat. Und dann ist der Herr Jesus in mein Leben eingetreten. Ich habe Frieden gehabt und ich durfte wieder pfeifen und fröhlich sein. Die Beziehung des Heiligen Geistes zu dir bei deiner Erlösung. Er hat dir das wunderbarste Geschenk gemacht. Er hat dir das Geschenk der Wiedergeburt gemacht. Als alles mausetot war in deinem Leben, als du gestorben warst und nichts dich erreichen konnte, als Gott zu dir sprechen konnte und du hast es einfach nicht wahrgenommen. Und damit einmal hat er dich lebendig gemacht. Er hat dir die Gnade der Wiedergeburt geschenkt. Das ist das Werk des Heiligen Geistes bei deiner Erlösung. Ich habe dich wiedergeboren und versiegelt. Jesus antwortet in Johannes 3 im Gespräch mit Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand aus Wasser und Geist geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Oder Titus 3, die Verse 4 bis 5. Als dann aber die Güte und Menschenliebe von Gott, unserem Retter, sichtbar wurde, hat er uns aus reinem Erbarmen gerettet. Und nicht, weil wir gute und gerechte Taten vorweisen konnten. Durch die Wiedergeburt hat er uns gewaschen und durch den Heiligen Geist uns erneuert. Epheser 1, auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preise seiner Herrlichkeit. In dem Augenblick, wo du dich bekehrt hast und wo du gedacht hast und wo es vorher in dir gekämpft hat, soll ich mich entscheiden, soll ich mich nicht entscheiden? Und schließlich hast du dich dazu durchgerungen, und du hast dich entschieden und du hast dich bekehrt und du hast dein Übergabegebet gesprochen. Da hat Gott ja viel mehr in dem Augenblick getan. Das, was wir tun, diese Entscheidung, das ist was ganz Wichtiges. Aber dahinter steht ja was ungemein Größeres. Die Wiedergeburt, die wir auch nicht durch die einfach die göttliche Seite dessen ist, was wir Bekehrung nennen. Das hat der Heilige Geist geschenkt bei deiner Erlösung. Wir können das, was der Heilige Geist bei deiner Erlösung getan hat, so zusammenfassen. Äußerlich, er hat dir den Eingang in das Reich Gottes geschenkt. Du bist so wie früher der Mr. Spoke, bist gebeamt worden, bist weg gewesen, gehörst nicht mehr zur Welt. Und du bist im Reich Gottes gelandet. Das hat der Heilige Geist geschenkt. Äußerlich der Eingang ins Reich Gottes, innerlich die Erneuerung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden durch die Wiedergeburt und ewiglich die Besitzsicherung. In dem Augenblick hat Gott dir einen Stempel aufgedrückt und du bist gesichert worden für alle Ewigkeit. Das ist so eine Gnade, wenn ein Gotteskind das glauben darf. Wisst ihr, wir haben 16 Jahre im Osten gelebt, Russland und Ukraine. Die meisten Geschwister haben keine Gewissheit, dass sie ein ewiges Heil haben. Ich habe mal eine interessante Theologie gehört in Czernowcy, in den Karpaten, da war ich in einer Gemeinde gewesen und da wollten sie mich kennenlernen und da haben sie mir eben auch Fragen gestellt, wie das so ist mit der Heilsgewissheit, mit dem Heiligen Geist. Und da habe ich zurückgefragt, ja, wie ist das denn bei euch mit dem Heiligen Geist? Ja, bei uns ist das so, wenn wir sündigen, dann verlässt uns der Heilige Geist. Und wenn wir Buße tun, dann kommt er wieder. Und wenn der Herr Jesus wiederkommt, in dem Augenblick, wo wir Buße getan haben, Halleluja. Wenn er wiederkommt, wo wir noch nicht Buße getan haben, das war's. Dann haben wir eben kein Heil. Dann habe ich gesagt, boah, ihr macht dem Heiligen Geist aber viel Arbeit. Wenn der Heilige Geist jedes Mal, wenn ich sündige, aus mir reingeht, wenn ich dann Buße tue, ihm das bekenne, wieder hineingeht in mein Leben, der ist am Ende eines Abends aber geschwitzt. Rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Was machen wir ihm für unnötige Arbeit? Das ist nicht sein Dienst. Er wohnt permanent in uns. Wir können ihn betrüben. Wir können ihn kränken. Das ist eine ernste Sache. Aber wir können ihn nicht rausekeln. Das schaffen wir nicht. Er hat viel zu viel Geduld. Und er lässt sich eine Menge bieten. Und er bringt uns dann doch dazu, dass wir Buße tun. Wenn der Heilige Geist in dem Augenblick, wo ich sündige, aus mir rausginge, schon in dem Augenblick wäre ich verloren. Weil ich würde doch gar nicht zur Buße kommen. Oder tut ihr jedes Mal gerne Buße? Fällt es euch so leicht, wenn ihr irgendeinen Bock geschossen habt, dass ihr dann zu eurer Frau geht und sofort sagt, Entschuldigung, das war nicht richtig gewesen. Oder zu den Kindern. Also dann seid ihr beneidenswert. Ich gehöre nicht zu der Sorte von Menschen. Mir fällt es jetzt immer noch schwer. Es kostet mich Überwindung, um Entschuldigung zu bitten und zuzugeben, das war eben verkehrt gewesen. Das ist der Heilige Geist. Und wir kommen zur Buße, wir kommen zur Einsicht, gerade weil er in uns bleibt, weil wir ihn so bitter nötig haben, sonst würden wir doch nicht wiederhergestellt werden. Also die Besitzsicherung. Und dann die Beziehung des Heiligen Geistes zu dir nach deiner Erlösung. Er rüstet dich aus für ein gottgefälliges Leben. Wenn du dich von mir ausfüllen lässt, da geht es um die Frucht des Geistes. Und wenn du dich von mir beschenken lässt, da geht es um die Gaben des Geistes. Und das wirkt der Heilige Geist in dir nach deiner Erlösung. Und das kennzeichnet dein Christenleben, ein stetiges Wachsen in der Frucht des Geistes, dass die Früchte wirklich prall werden und nicht so kümmerliche Früchtchen sind. Es gibt ja ganz verschiedene Arten von Früchten. Manchmal sind wir auch so spezielle Früchtchen. Aber wenn ich mir so anschaue, die Äpfel, die an unseren Bäumen heranreifen, oder wir haben, der Hausbesitzer, der hat einen Weinstock mal gepflanzt, da sind unterschiedliche Früchte dran. In unterschiedlichen Staaten, irgendwann ist das Wachstum unterbrochen worden. Das Christenleben, der Heilige Geist wirkt die Frucht des Geistes und dass sie zur vollen Entfaltung kommt. Und er beschenkt mich mit den Gaben des Geistes. Ich rüste dich aus für ein gottgefälliges Leben, wenn du dich von mir ausfüllen lässt. Wir werden über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist im nächsten Vortrag ausführlicher reden, weil es ein wichtiges Thema ist. Hier wollen wir das nur streifen. Die Erfüllung mit dem Geist, hier geht es um einen Befehl. Hier geht es darum, dass ich Gott Rechenschaft schuldig bin, ob ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin oder nicht. Und inwieweit ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, das ist meine Verantwortung. Berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Und dann wird uns sogar gesagt, ein ganz praktisches Rezept, wie das geschehen kann, mit Partizipien, zueinander redend, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus und einander euch gegenseitig unterordnend in der Furcht Christi. So werden wir mit dem Heiligen Geist erfüllt und so kann die Frucht des Geistes einfach reifen. Die Frucht des Geistes, diese siebenfältige, eben nicht sieben Früchte, weil wenn es sieben Früchte wären, dann würden wir uns nach Geschmack aussuchen. Ja, ich nehme dann, bitte? Neun, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, die neunfache Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn das verschiedene Früchte wären, wir würden uns dann unsere Lieblingsfrüchte aussuchen. Dann würde ich mir wahrscheinlich so Friede aussuchen oder sowas und das da mit der Langmut, das würde ich dann so meinem Bruder zuschanzen, soll er sich diese Frucht zu Gemüte führen. Aber es ist eine Frucht, die immer mehr reifen soll. Und der Heilige Geist wirkt in mir und in dir jeden Tag, um diese Frucht mehr und mehr zur Entfaltung zu bringen. Und gleichzeitig beschreibt Johannes 15, wir können hier wirklich nur das streifen, einfach diesen Prozess des Wachstums, wo am Anfang keine Frucht war, uns wird die Wiedergeburt geschenkt und dann ist Frucht da Wir werden gereinigt, es wird mehr Frucht. Wir lernen es immer mehr in ihm zu bleiben, es wird viel Frucht. Wir leben in der Jüngerschaft, wachsen in der Jüngerschaft, es wird bleibende Frucht. Und das ist das ganz normale Christenleben. Da ist überhaupt nichts Besonderes dabei. Das ist nicht was für die ganz besonderen Christen, sondern das muss in jedem Christenleben zu sehen sein. Und wo es nicht zu sehen ist, da krankt es irgendwo in einem Christenleben. Aber das eben auch nicht aus eigener Kraft, sondern der Heilige Geist, der wirkt das in uns. Die Frucht des Geistes. Und er schenkt uns die Gaben des Geistes und bringt sie zur Auswirkung. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Das heißt, ich soll Bescheid wissen um die Gaben. Ich soll wissen, welche Gaben es gibt und ich soll meine Gaben erkennen. Und da geht es nicht um irgendwas Theoretisches, sondern es geht ganz konkret um das, was der Heilige Geist in mich hineingelegt hat. Darum geht es, wenn wir aufgefordert werden, einfach die Gaben zu erkennen, auch in unserem Leben. Wir dürfen uns beschenken lassen. Es gibt ganz verschiedene Gaben des Geistes. Es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und einem jeden wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Viele Gaben zu einem gemeinsamen Nutzen geschenkt. Und das ist das Schöne, dass der Geist dir Gaben geschenkt hat und dir mehr und mehr die Augen öffnen wird, damit andere gesegnet sind. Nicht in erster Linie, damit du gesegnet bist. Du bist gesegnet, wenn du einfach im Gehorsam die Gaben anwendest, aber sie sind dir gegeben worden zum gemeinsamen Nutzen. Nach deiner Bekehrung, sagt der Heilige Geist, beobachte ich deine Gemeinde, ich erkenne, was deine Gemeinde gebraucht und was sie braucht und ich beschenke dich mit dem Notwendigen und du investierst das dann in deine Gemeinde. Und dazu sind dir Gaben gegeben worden, nicht für dich selbst, für die Gemeinde. Damit du ein größerer Segen sein darfst für die Gemeinde und damit die Gemeinde erbaut wird. Und das wirkt der Heilige Geist in dir. So sieht seine Beziehung zu dir nach deiner Erlösung aus. Das heißt, seit dem Augenblick, wo du erlöst worden bist, da arbeitet der Heilige Geist Tag und Nacht an dir, um dich zu einem noch brauchbareren Instrument zu machen. Dass die Gemeinde sich noch mehr über dich freuen kann. Dass du ein noch größerer Segen für die Gemeinde wirst. Dass der Herr dir mehr und mehr die Augen öffnet für Defizite in der Gemeinde und dir zeigt, schau, und für das Defizit habe ich dir diese Gabe gegeben und jetzt verwende sie. Für die Gemeinde. Der Geist rüstet dich aus für ein gottgefälliges Leben durch die Gaben des Geistes. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengabe der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen Prophezeiung, einem anderen Unterscheidung der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen und einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Aber nicht alles praktizieren wir heute in dem Umfang. Das wird uns 1. Korinther 13 gesagt. Die Liebe vergeht nimmer, aber Prophezeiungen werden weggetan, Sprachen werden aufhören, Erkenntnis wird weggetan werden, denn wir erkennen stückweise, wir prophezeien stückweise. Wenn aber das Vollkommene gekommen sein wird, so wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Aber die Gaben, die mir gegeben sind, sind zum Nutzen der Gemeinde gegeben. Römer 12, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen nach dem Maß des Glaubens. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst. Es sei der, der lehrt, in der Lehre, es sei der, der ermahnt, in der Ermahnung, der da mitteilt, in Einfall, der davor steht, mit Fleiß, der da Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Ihr merkt, das Prinzip ist, Gott hat mir was geschenkt und dann sagt er, benutze das, gebrauche die Gabe. Und wenn ich das nicht tue, ungenutzte Gaben sind Erstens eine Geringschätzung der Gemeinde und zweitens eine Missachtung des Geistes. Wer Gaben hat und die Gaben nicht einsetzt, weil er zu faul ist, weil er nicht an sich arbeiten lässt, weil er gerade im Clinch mit der Gemeinde ist und sich zurückgezogen hat und halt Bruder passiv ist oder Schwester passiva und dann eben lange Zeit überhaupt nichts tut in der Gemeinde, das ist eine Geringschätzung der Gemeinde. Du achtest die Gemeinde nicht wert der Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat. Aber du bist ganz schlicht verpflichtet. Und ein Christ, der seine Gaben nicht verwendet, ist ein ungehorsamer Christ. Das ist die Beziehung des Heiligen Geistes zu dir nach deiner Erlösung. Und dann heißt es in Epheser 4, und er hat dir einen gegeben als Apostel, die anderen als Propheten, andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Das heißt, wer die Gaben des Geistes nutzt, den macht der Geist zu einer Gabe für die Gemeinde. Und das ist was Tolles. Wenn man wissen darf, und jeder darf das wissen, jeder soll das wissen, ich bin eine Gabe für die Gemeinde. Boah, das ist eine gewaltige Berufung. Da muss niemand mit Minderwertigkeitskomplexen durch sein christliches Leben krabbeln. Wir dürfen wissen, ich bin eine Gabe. Ich finde das so gewaltig im Philemonbrief. Da schreibt der Paulus an den Philemon und er trägt sich mit dem Gedanken, mit der Hoffnung, ihn einmal zu besuchen. Und dann sagt er und betet, dass ich euch geschenkt werde. Boah, das ist ziemlich dick aufgetragen. Ich darf diese Nacht bei Geschwistern übernachten, die haben mir eine Mail geschrieben und ich habe ihnen nicht darauf geantwortet, freut euch, ihr kriegt ein Geschenk heute Abend. Es hört sich irgendwie unnatürlich an, aber das ist der Gedanke, den Gott für uns hat, für jeden von dich. Du bist ein Geschenk an deine Gemeinde. Und Gott hat dich so gemacht, so ausgerüstet mit Gaben, dass du genau da hineinpasst. Und so wirkt der Heilige Geist in deinem Leben. Und wenn du dich dem verweigerst, dann betrübst du den Heiligen Geist, dann kränkst du den Heiligen Geist, dann achtest du deine Gemeinde nicht und du achtest nicht die Gaben, die dir gegeben hat, die Gott dir gegeben hat. Gott hat dich ausgerüstet für ein gottgefälliges Leben. Und deswegen sagt Paulus zu Timotheus, und das ist ein ernstes Wort, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Händeauflegen der Ältestenschaft. Und die Gaben des Geistes, dazu brauchen wir keine Handauflegung. Dazu brauchen wir auch nicht die Ältesten. Die hat Gott dir gegeben und du stehst in der Verantwortung. Du stehst in der Verantwortung, was tue ich mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat. Und wenn du sie nicht verwendest, dann hast du ein Problem mit Gott. Und das musst du erstmal auseinanderklamüsern. Und vielleicht erstmal Buße tun für Zeiten, wo du ganz schlicht nicht gehorsam warst. Wo du nicht getan hast, was Gott dir aufgetragen hat und wozu er dich ausgerüstet hat. Ein paar Fragen zum Nachdenken. Und damit schließe ich. Erstens, die Erfüllung mit dem Geist. Was kannst du tun, um diesem Befehl zu entsprechen? Lies Epheser 5, 18 und nach dem nächsten Vortrag, dann wird euch ein Stückweise auch die Antwort darauf gegeben worden sein. Die zweite Frage, beschreibe das Verhältnis zwischen dem Heiligen Geist und deinem Charakter. Der Heilige Geist ist dir gegeben worden, um deinen Charakter zu verändern. Und wir sind Spezialisten in Rechtfertigung. Ich entdecke in mir Dinge, die ich in meinem Vater entdeckt habe. Und jetzt entdecke ich sie in meinen Burschen. Leider. Und man ist geneigt zu sagen, ja, so bin ich halt gestrickt. Und irgendein Biochemiker, der kann mir vielleicht sogar auch noch nachweisen, dass es die Gene von meinem Vater sind. Was kann ich schon dazu? Ich kann was dazu. Niemand muss so bleiben. Und das Wirken des Geistes besteht darin, meinen Charakter Christus immer ähnlicher zu machen. Und da, wo ich so bockig bin und biestig und meine Kanten habe und die werden einfach nicht besser, es wird vielleicht sogar schlimmer und es gibt Christen, die im Alter unangenehmer sind, als wir vorher waren. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich den Heiligen Geist nicht so wirken lasse, wie er wirken will. Das ist seine Hauptaufgabe. In deinem Leben, nach deiner Bekehrung, dich zu schleifen und die Kanten abzuschleifen. Und wenn wir mal vor dem Richtstuhl stehen, dann werden wir nicht sagen können, ja, so bin ich halt gewesen. Du hast doch eh schon meinen Vater gekannt und meinen Opa und ich habe irgendwo gelesen, dass auch der Uropa schon so gewesen sein soll. Die Nummer funktioniert dann nicht. Sondern Christus wird sagen, ja, das kenne ich alles. Aber ich habe was in dich hineingegeben, was stärker ist als die Gene. Beschreibe das Verhältnis zwischen dem Heiligen Geist und deinem Charakter. Und am besten, wenn du dir nicht so ganz sicher bist, wie sieht das Verhältnis zwischen dem Heiligen Geist und meinem Charakter aus? Ich kann dir jemand sagen, der dich da nicht betrügen wird. Frag deine Frau und deine Kinder. Die werden dir sagen, wie das Verhältnis zwischen dem Heiligen Geist und deinem Charakter aussieht. Die werden dir nicht schönreden. Die werden eine genaue Diagnose stellen, eine hilfreiche Diagnose. So möchte der Heilige Geist doch in dir wirken, dich verändern. Und dass man sagen kann, der erinnert mich an Christus. Die erinnert mich an Christus. Die dritte Frage: Was ist der primäre Sinn jeder Gabe? Wozu gibt Gott Geistesgaben? Und frag dich, welche Gaben habe ich? Frag Geschwister, frag die Ältesten in deiner Gemeinde und probier alles Mögliche aus. Man erkennt die Gaben, indem man einfach alle möglichen Dienste ausprobiert. Und bitte die Ältesten, sag, was gibt es einfach zu tun in der Gemeinde? Und die werden schon wissen, was zu tun ist. Und probier das, so gut du es kannst. Und du wirst merken, ja, es hat geklappt, aber es war jetzt nicht so berühmt, dann hast du da wahrscheinlich keine Gabe. Und irgendwas anderes, das klappt richtig gut. Und du hast eine Gabe entdeckt. Und dann setze sie immer ein. Und der Heilige Geist wird wirken in deinem Leben. Die nächste Frage, ich habe sie eben schon ein Stück weit beantwortet. Wie kann ich Gaben entdecken in mir? Wie gesagt, frag die Geschwister, frag die Ältesten und probier alles Mögliche aus. Der Heilige Geist wird es dann zeigen. Ich habe eine Schwester kennengelernt. Ich bin jetzt vor 3 Wochen in der Ukraine gewesen. Da haben wir unsere Mitarbeiter Seminare gehabt. Ich werde später was zu dem Emmaus-Dienst sagen. Und vor einigen Jahren, wir arbeiten mit Kinderkursen, da ist eine Schwester gewesen, südlich von Kiew. Eine liebe Oma, knapp über 70, mit 2 Enkelkindern. Und die hat Kinderkurse bestellt für ihre Enkelkinder. Und sie wohnt in einer Wohnung, die nennt man Chruschowka. Chruschow ist euch ein Begriff. Und Chruschow hat damals ein Wohnungsbauprogramm initiiert. Und da sind kleine Wohnungen gebaut worden, sind also wirklich ganz klein. Und die Küchen sind wirklich allerwinzigst. Also da wird sich kaum jemand wohlfühlen. Aber die Wohnungen stehen bis heute. Und diese liebe Oma wohnt in so einer Chruschowka, wo man kaum Platz hat. Und die Enkelkinder kommen einmal die Woche und sie geht mit ihnen eine Lektion in unseren Kinderkursen durch. Und es macht ihnen riesig Freude und sie schickt es dann zum Korrigieren ein, kriegt den nächsten Kurs. Und dann eines Tages fragen die beiden Enkel, Oma, dürfen wir unsere Freunde einladen? Und die liebe Oma hat ja keine Ahnung, wozu sie ihr Einverständnis gibt und sagt, ja, ladet ein. Und sie laden ein. Heute versammeln sich in dieser Chruschowka einmal pro Woche bis zu 30 Kinder. Und die Oma geht mit ihnen evangelistische Kinderkurse durch. Wenn damals der Gemeindeleiter zu ihr gegangen wäre, hätte gesagt, liebe Schwester, wärst du bereit, dem Herrn als Kindermissionarin zu dienen? Was hätte sie gesagt? Bitte? Ich bin 70, ich habe nie groß mit Kindern gearbeitet, ich habe die Gabe nicht. Gott hat gewusst, was sie antworten würden, deswegen hat er sie nicht gefragt. Und hat einfach die Kinder geschickt. Sie hat mit ihren Enkelkindern angefangen, jetzt sind da 30 Kinder. Und vor 3 Wochen war diese Schwester auf unserer Mitarbeiterkonferenz und sie hat einen jungen Mann mitgebracht, der jetzt Mitarbeiter mit den Kinderkursen wird. Wisst ihr, wer das ist? Ihr Enkelbub, der in dem Alter angefangen hat. Und jetzt sind, glaube ich, 6 Jahre vergangen, inzwischen ist er so groß und der möchte Mitarbeiter werden, um mit den Kinderkursen jetzt zu arbeiten. So offenbart Gott, welche Gaben wir haben. Fang einfach an. Tu was für den Herrn. Und der Herr wird es bestätigen. Oder er wird es nicht bestätigen. Dann probierst du was anderes. Aber probier es. Und hab keine Angst, Fehler zu machen. Gottes Reich wird nicht durch Fehler gebremst, sondern durch Faulheit. Das ist ein viel größeres Hindernis als Fehler. Die 5. Frage: Wie kann ich selbst zu einer Gabe werden? Wie kann ich dahin kommen, dass die Geschwister meiner Gemeinde von ganzem Herzen sagen, wie gut, dass wir die Irene haben. Das macht wirklich einen Unterschied. Wie gut, dass wir den Gustav oder den Paul oder wie er heißt, haben. Ihr seid ein Geschenk geworden. Der Heilige Geist arbeitet an deinem Charakter. Er offenbart dir, welche Gaben er dir geschenkt hat, damit du und deine Gemeinde, ihr euch bewusst werdet, boah, ich darf ein Geschenk sein. Und das ist schön, wenn man das einfach weiß, ich darf ein Geschenk sein. Und als letzte Frage, was lässt meine Gabe wachsen? Was lässt sie verkümmern? Wir haben nun die Visitenkarte des Heiligen Geistes angeschaut. Er hat sich vorgestellt, wer er ist als Person und wie er wirkt, wie er gewirkt hat vor Pfingsten, wie er nach Pfingsten wirkt, wie er in Bezug auf Christus wirkt, in Bezug auf die Gemeinde und in Bezug auf dich. Und ich denke, wir haben gemerkt, es ist ein ganz reales Thema, was ganz viel mit meinem Alltag zu tun hat. Und ich möchte mich einfach dem Paulus da anschließen, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die der Geist dir gegeben hat. Lass dich gebrauchen. Und das sind die glücklichen Christen, die sich einfach gebrauchen lassen von Gott. Die haben ein erfülltes und andere erfüllendes Leben.